Ich möchte die heutige Predigt mal ein wenig anders beginnen, und zwar mit einer kleinen Lernzielkontrolle. Martin, gefällt dir das, so mit den Lernzielkontrollen, die du auch gerne mal machst bei den Bibelstunden? Genau, aber ich mache es ein bisschen leichter. Aber es hat mit der letzten Predigt zu tun, also vor 2 Wochen, und mit der heutigen Predigt. Okay, also. Was würdest du tun, ist die Frage. Was würdest du tun? Und bevor ihr jetzt gleich an das ganz Richtige denkt, weil ihr heute im Gottesdienst seid und absolut biblisch denkt, überlegt euch auch mal, was wäre deine erste natürliche Reaktion? Also Transparenz und Ehrlichkeit im Gottesdienst, aber ihr braucht es ja nicht zu sagen. Wir schauen uns das einfach mal an. Also, das Erste ist: Jemand hat dich verletzt. Wie reagierst du? Die Möglichkeit, ich ziehe mich zurück und spreche nie mehr mit ihm. Okay. Das andere, ich rede Klartext mit ihm oder ihr. Ich rede mit anderen darüber. Auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn man verletzt wurde. Oder ich gehe auf die Person zu, rede mit ihr und kläre es. Gut, die Wahl ist nicht schwer. Ich denke, wir alle wissen, dass es diese Antwort ist. Also da kann man natürlich viel mehr dazu sagen, aber grundsätzlich können wir das genau so sehen. Ohne Bibelstellen und alles, darum geht es dann gleich in der Predigt. Genau, also es war ja noch recht einfach. Aber hier einfach mal die Selbstprüfung, so einfach nur für euch. Was wäre meine erste Reaktion gewesen? Okay, es geht weiter. Jemand beschimpft dich, sagt etwas Verletzendes zu dir. Was tust du? Ich schimpfe zurück. Oder ich sage: Was willst du denn? Sei gefälligst still. Oder ich bleibe ruhig und höflich, sanftmütig. Oder ich krempel mir die Ärmel hoch und mache mich bereit, was auch immer, wozu auch immer du dich bereit machen würdest, an den Haaren zu ziehen oder ich weiß es nicht. Okay, auch hier relativ einfach, ich bleibe ruhig und höflich oder ruhig und sanftmütig. Und dann noch eine dritte Quizfrage. Jemand erzählt dir etwas Negatives über eine andere Person in der Gemeinde. Was machst du? Ich bitte ihn, direkt zu der anderen Person hinzugehen. Oder ich höre interessiert zu. Oder ich füge noch etwas Negatives über diese Person hinzu. Könnte man machen. Soll es geben. Oder ich wechsle das Thema. Okay, auch hier die Antwort recht einfach. Ich bitte ihn, direkt zu der anderen Person hinzugehen und natürlich dann die Sache zu klären. Also so nur mal ganz einfache Quizfragen zu Beginn, damit wir uns so ein bisschen auf das Thema einstimmen können. Ich denke, diejenigen, die vor 2 Wochen da waren, wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Und so möchte ich euch heute einladen, heute Morgen auch wieder einladen, mit mir zusammen auf den Berg zu gehen. Auf den Berg, auf dem unser Herr Jesus Christus eine seiner bekanntesten Predigten gehalten hat. Und lasst uns einfach zu seinen Füßen setzen, uns hinsetzen und ihm zuhören, was er zu sagen hat, was er uns zu sagen hat. Und lasst uns unsere Herzen wirklich berührt werden davon. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Wir sehen also, hier ist die Volksmenge und dann auch seine Jünger, die ihm zuhörten. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Also es wird als die Bergpredigt bezeichnet, aber es wird am Anfang und am Ende deutlich gesagt, er lehrte für, vielleicht könnten wir dann sagen, es ist die Berglehre, der Bergvortrag, die Bergbibelstunde. Aber lassen wir es bei der Bergpredigt. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und dann der Vers, um den es uns besonders geht, wie auch in der letzten Predigt. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes sein. Ich hatte dazu eine Folie. Sehr schön. Glückselig oder gesegnet die Friedensstifter. Das Wort Friedensstifter, hatte ich auch in der letzten Predigt schon gesagt, ist ein zusammengesetztes Wort, auch im Griechischen, aus den Worten für Friede und für Machen und Tun. Also Friedensstifter zu sein, ist nicht nur, wie es in manchen Übersetzungen steht, friedfertig zu sein, also sozusagen passiv, friedfertig, sondern es ist ganz aktiv. Es ist etwas tun und sich bemühen, Frieden stiften. Und so fordert unser Herr Jesus Christus uns auf, jeden Einzelnen von uns, sei ein Friedensstifter. Und ich möchte noch einfach mal die wichtigsten Prinzipien für Friedensstifter hervorheben, die wir bereits in der letzten Predigt herausgearbeitet hatten. Es geht also um Prinzipien für Friedensstifter und das wird jetzt relativ schnell kommen. Also ihr könnt vielleicht entweder mitschreiben, oder ihr könnt auch ein Bild von der Folie hier machen. Also die Punkte kommen relativ schnell, auch in dem nächsten Abschnitt wird es so sein. Es werden relativ viele Bibelabschnitte sein. Aber ich hoffe, ihr könnt es dennoch mit aufnehmen und in euren Herzen bewegen, was der Herr Jesus Christus, was das Wort Gottes uns hier zu sagen hat. Das erste hatten wir schon gesehen. Ist, sei ein Friedensstifter wie unser Herr Jesus Christus. Und die Bibelstelle, die ich dazu zitiert habe, ist Jesaja 9, Vers 5. Und wir wissen, dass es dort heißt von Jesus Christus, also über den Messias, der kommen würde, dass er der Friedefürst ist, der Oberste des Friedens, der Erste, der Oberste, der Vorrangigste. Er ist der oberste Friedensstifter und wir sollen es seinem Vorbild nachtun. Und dann das nächste, was wir gesehen hatten, ist, dass Gott uns auch einen Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ich lese hier 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Mir ist klar, es geht hier primär erstmal um die Errettung. Darum, dass wir Menschen zu Jesus Christus rufen. In demselben Abschnitt heißt es, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und Menschen aufrufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen durch Jesus Christus. Aber ich denke, der Dienst der Versöhnung, der uns gegeben ist, ist mehr als das. Er beinhaltet meiner Ansicht nach auch Friedensstiften. Und dann der nächste Punkt. Wir sollen die Herzenshaltung eines Friedensstifters haben. Die Herzenshaltung eines Friedensstifters. Und hier habe ich Epheser 4 und Philippa 2 euch dazu zitiert. Ich lese Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also hier sehr deutlich sichtbar die Herzenshaltung einer Person, eines Menschen, eines Gläubigen, der die Einheit des Geistes bewahrt durch das Band des Friedens, nämlich Demut und Sanftmut, Langmut und Liebe. Ganz wichtige Eigenschaften, Herzenshaltung im Zusammenhang mit dem Wunsch, dass wir Friedensstifter sein sollen. Und dann eben auch nochmal diese ausdrückliche Aussage in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, wo unser Herr Jesus Christus für uns Gläubige betet zu seinem Vater kurz vor seinem Tod, wo er auch nochmal für die Einheit, die Einmütigkeit unter uns bittet. Das ist mein vierter Punkt. Jesus wünscht sich die Einigkeit unter uns. Und dann hatten wir uns Galater 5 näher angeschaut. Ihr könnt gerne mal Galater 5 aufschlagen. Hier wird es ein paar Bibelstellen geben, die wir uns anschauen. Es lohnt sich also, da aufzublättern. Hier sehen wir die Ausgangssituation der Galater Gemeinde. Und es gab einige Probleme bei ihnen. Es gab theologische Probleme, die sie miteinander hatten, unterschiedliche theologische Auffassungen, aber die führten zu massiven Problemen. Und das sehen wir hier in Galater 5, Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also hier dieses Bild, dieses Beispiel von wilden Tieren, die einander verzehren, die einander anfallen und beißen und fressen. Also sehr drastisch dargestellt, wie die Galater miteinander umgegangen sind, also mit diesen unterschiedlichen theologischen Haltungen. Wir können unterschiedliche theologische Haltungen haben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Galater sind hier das Negativbeispiel, an dem wir und von dem wir lernen können. Aber dann zeigt uns Paulus auch, was die Lösung des Ganzen ist. Er zeigt uns, dass wir Konflikte mit Hilfe des Heiligen Geistes lösen können. Und so heißt es hier in Vers 16, gleich im nächsten Vers: Ich aber sage, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich denke, uns allen ist klar, dass gerade bei Konflikten, die wir untereinander haben, wir besonders versucht sind, fleischlich zu reagieren, anstatt geistlich, so wie der Herr es möchte. Wie die Früchte von beiden Reaktionen aussehen, beschreibt Paulus dann in den nächsten Versen. Er spricht von Streit und Zorn, von Zwietracht und Parteiungen in Vers 20. Und dann auf der anderen Seite die geistliche Reaktion in Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Ihr Lieben, das sind alles Entscheidungen. Natürlich ist es die Frucht des Geistes, aber wir müssen uns auch entscheiden, wie werden wir mit den Konflikten, die unter uns entstehen werden, das ist ganz klar, wie werden wir damit letztendlich umgehen? Es ist unsere Entscheidung. Und das Prinzip für Friedensstifter an dieser Stelle ist, wir lösen Konflikte mit der Hilfe des Heiligen Geistes und durch eine geistliche Herzenshaltung. Da möchte ich zu einer weiteren Bibelstelle kommen, die auch einiges über Konflikte zu sagen hat und die uns weiteren Rat gibt in Bezug auf den Umgang mit Konflikten. Bei dieser Bibelstelle vergessen wir relativ häufig, vielleicht immer wieder, was der Zusammenhang dieser Stelle ist. Und zwar rede ich vom Hohelied der Liebe. Okay, das Hohelied der Liebe, Moment. Das ist doch eine Bibelstelle für Ehepaare, am besten bei der Hochzeit, oder? Ja, oder? Ist das wirklich so? Ist das wirklich der Zusammenhang, in dem diese Bibelstelle steht? Schauen wir es uns an. 1. Korintherbrief. Paulus sagt im ersten Kapitel, dass die Korinther mit sämtlichen Geistesgaben gesegnet waren. Sie waren eine sehr gesegnete Gemeinde. Sie hatten alle, also sämtliche Geistesgaben, sagt Paulus. Aber trotzdem gab es unter ihnen Streit und Parteiungen, noch eine ganze Reihe anderer Probleme. Ich lese kurz aus 1. Korinther 3, die ersten Verse, da sehen wir es einfach als Beispiel. Da heißt es: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ich denke, es wird sehr deutlich, was einer der Hauptgründe hier für Konflikte ist, die Paulus hier nennt. Sie waren fleischlich, die Korinther waren fleischlich, obwohl sie doch so gesegnet waren mit all diesen geistlichen Gaben. Gott hatte ihnen so viel gegeben und sie sind fleischlich damit umgegangen. Und es fehlte ihnen an Liebe. Die bezeichnet Paulus am Ende von Kapitel 12 als den sogenannten vortrefflicheren Weg. Ihr könnt gerne nachschauen. 1. Korinther 12 am Ende. In den Übersetzungen wird es ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Schlachter sagt, spricht vom vortrefflicheren Weg. Die Korinther haben nach den spektakulären Geistesgaben gestrebt. Die fanden sie wichtig, die wollten sie für sich haben. Aber Paulus sagt ihnen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Dieser Weg ist der Weg der Liebe. Denn, ich bin jetzt in Kapitel 13 ab Vers 4, diese bekannten Verse, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir können diese Verse natürlich auf sämtliche Beziehungen in unserem Leben anwenden. Aber im Zusammenhang geht es um Konflikte unter den Gläubigen, den Streit und die Parteiungen, die in ihrer Gemeinde stattfanden und vorhanden waren, und die Lieblosigkeiten. Und vor diesem Grund, vor diesem Hintergrund befiehlt Paulus ihnen diese Haltung an, nämlich die Haltung der Liebe. Denn die Liebe ist langmütig und gütig und sie sucht nicht das, was für sie wichtig ist, sondern sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Ja, daraus ergibt sich ein weiteres, letztes Prinzip hier an dieser Stelle. Und zwar, wir begegnen Konflikten mit der Liebe Gottes, die eben der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Das ist Römer 5, Vers 5. Deswegen habe ich es dazu zitiert. Und dann habe ich euch noch eine weitere Bibelstelle mitgebracht, die ich einfach an dieser Stelle sehr, sehr gut fand. Hier heißt es: Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also es gibt sicherlich viele Sünden, die wir ansprechen müssen, wenn wir davon erfahren, bei denen es wichtig ist. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Sünden, die wir nicht ansprechen müssen, bei der wir einfach nur sagen können, okay, ich lasse die Liebe für den Bruder, für die Schwester, füreinander. Einfach diese Sünde bedecken. Wir gehen nicht hin und konfrontieren jedes Mal, wenn ein Bruder, eine Schwester an mir gesündigt hat oder ich an ihr. wir bemühen uns darum, wir lassen die Liebe eine Vielzahl von Sünden bedecken. Da könnte man einiges mehr noch darüber sagen, was man jetzt bedecken lassen kann. Aber die vielen kleinen Dinge, die vielen kleinen Irritationen, die fallen auf alle Fälle meiner Ansicht nach unter diesen Bibelvers. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal eine Buchempfehlung geben. Und zwar dieses Buch, also so sah das früher aus bisher, das ist meine Version. Es ist von Alexander Strauch geschrieben worden, den ich mal treffen durfte, mit dem ich mich austauschen durfte. Es ist ein sehr gutes Buch. Es heißt Gut, dass wir einander haben. Und in der aktuellen Version, die Walter diese Woche besorgt hat, sieht es jetzt so aus. Es heißt Füreinander, jetzt in der neuen Version. Und ich zeige euch einfach mal, was die Inhaltsangabe ist. Könnt ihr es lesen? Ja, ich denke doch. Also da sieht man einfach, wie relevant das ist für Konfliktsituationen untereinander. Und wir haben dieses Buch, also wenn die Diakone sich erinnern, wir haben dieses Buch vor einigen Jahren als Älteste und Diakone in unseren Treffen, also immer Kapitel für Kapitel, miteinander gelesen. Da geht es darum, im Geist zu handeln, gleich zu Beginn. Dann in der Liebe zu handeln, also das, was wir jetzt auch gerade gesehen haben. In der Demut zu handeln, worum es gleich gehen wird. Den Ärger unter Kontrolle zu halten, die Zunge zu zügeln, Kritik zu zügeln und nach Versöhnung zu streben. All diese Dinge, die so wichtig sind. Und nach Frieden zu trachten, Frieden zu stiften. Also ich kann es sehr empfehlen. Walter hat ein paar Exemplare gekauft. Wen es interessiert, könnt ihr sofort kaufen. Ich kann es sehr empfehlen. Ich werde auch in der nächsten Predigt, werde ich nochmal wieder mindestens eine weitere Buchempfehlung machen. Aber kommen wir jetzt noch zu einem weiteren konkreten Beispiel aus dem Neuen Testament. Und zwar auch wieder um den richtigen Umgang mit Konflikten. Es geht um Jakobus Rat für den richtigen Umgang mit Konflikten. Also ich werde auch hier, wie ich es vorhin schon gesagt habe, relativ zügig vorangehen. Aber die wichtigsten Aspekte, die wollen wir uns jetzt anschauen. Ihr habt ja immerhin dann meine Folie, die ihr fotografieren könnt, oder ich könnte es euch hinterher nochmal anschauen. Jakobus Rat für den Umgang mit Konflikten in Jakobus 3 und 4. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab mal eine Predigtserie zu diesem Thema durch den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist an gläubige Juden geschrieben, die wahrscheinlich in der Verstreuung waren, also vertrieben worden waren durch eine Verfolgung in Israel. Also zumindest lassen die Formulierung in diesem Brief, lassen einfach diese Schlussfolgerung zu. Diese Gläubigen benötigten in ihrer schwierigen Situation vor allem Ermutigung, ganz klar. Und das macht auch Jakobus, er ermutigt sie an vielen Stellen. Aber, und das hat vielleicht mit dem Druck zu tun, unter dem sie standen, musste er ihnen auch an der einen oder anderen Stelle, musste er sie ermahnen. Denn es gab offenbar unter diesen Gläubigen auch einige Kämpfe und Streitigkeiten. Also nicht meine Worte, sondern das, was Jakobus selber am Anfang von Kapitel 4 sagt. Dazu kommen wir gleich noch. Jakobus beginnt mit der ernsthaften Warnung, dass die Gläubigen, denen er hier schreibt, unbedingt auf ihre Worte achten sollen. Das ist auch der erste Punkt. Achte unbedingt auf deine Worte. Anstatt von Worten zu sprechen, benutzt Jakobus welches Wort? Wisst ihr es? Die Zunge, genau. Er redet ganz viel von der Zunge, meint aber damit die Worte der Gläubigen. Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort, hier gebraucht er das Wort Wort, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Also wenn wir wirklich in der Lage sind, wären, unsere Worte zu zügeln, dann könnten wir unseren ganzen Leib, uns komplett zügeln. Und dann wären wir ein vollkommener Mensch, ein vollkommener Nachfolger. Aber impliziert wird natürlich, so vollkommen sind wir nicht an dieser Stelle. Ganz im Gegenteil. Und wir lernen auch in den Versen 1 bis 7, dass die Zunge klein, aber mächtig ist mit dem, was sie verursachen kann. Diese Aussage unterstützt Jakobus durch vier Vergleiche, die einfach die ungezügelte Kraft unserer Worte, unserer Zunge ausdrücken. Er vergleicht hier mit Pferden, mit Schiffen, mit Feuer, das einfach lodert und frisst, und mit wilden Tieren. Ich gebe euch mal ein Beispiel davon, hier ab Vers 6. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Also das ist schon drastisch, oder? Wie er sich ausdrückt, wie er unsere Worte beschreibt, den Gebrauch unserer Worte. Und dann macht Jakobus in Vers 8 klar, dass unsere Zunge menschlich gesehen eben doch unzähmbar ist. Die Zunge ist menschlich gesehen unzähmbar. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Also ungezähmt, unkontrolliert, ohne die Kontrolle des Heiligen Geistes, ist unsere Zunge, der Gebrauch unserer Worte, wie ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Das ist eine absolut erschreckende Realität, oder? Dass er hier so deutlich wird. Nur der Heilige Geist kann uns helfen, unsere Worte in Konfliktsituationen zu bändigen, zu beherrschen und auf eine gottgefällige Weise zu reagieren. Und dann Vers 9. Nochmal weiter über die Zunge, über den Gebrauch unserer Worte. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Das, meine Brüder, sollte nicht so sein. Also sehr deutlich, so ernüchternd, was er hier sagt. Und wenn wir selber mal darüber nachdenken, wie wir unsere Worte gebrauchen, ab und zu. Und dabei geht es nicht nur um Schimpfwörter, sondern darum, welche Inhalte wir weitergeben. Also was wir anderen sagen. Und so zeigt sich, dass unsere Worte viel über unser Herz, über das, was in unserem Herz ist, zu sagen haben. Die Zunge zeigt uns viel über unser Herz, unsere Worte. In den nächsten Versen wird Jakobus dann noch deutlicher, wenn das überhaupt irgendwie geht. Aber so ist es, ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Es geht irgendwie um Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Boah. Was wir hier lernen können, ist, dass Konflikte sicherlich kein Zeichen für große Weisheit, für die Weisheit Gottes sind. Denn die Weisheit Gottes ist friedfertig. Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also auch hier wieder diese Ermutigung, dass wir Friedensstifter sein sollen. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und dann kommt Jakobus zum Rat mit dem Umgang mit Konflikten unter Gläubigen. Und er beginnt mit der Frage in Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen eigentlich die Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Gute Frage. Das ist die auf der Hand liegende Frage. Woher kommt es eigentlich? Wir sind doch alle Kinder Gottes. Er schreibt zu Gläubigen. Wir sind alle Kinder Gottes. Wieso gibt es überhaupt noch Konflikte unter uns? Jakobus hält mit seiner Antwort nicht zurück. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ganz klar, die Ursache liegt bei mir, bei uns selbst und nicht beim anderen. Das Wort Lüste in Vers 1 ist Hedone, von dem wir das Wort Hedonismus bekommen. Das ist so dieses Lustprinzip als oberstes Prinzip, Hedonismus, Hedone. Diesen Gläubigen ging es also primär um ihre eigenen Ansichten, um ihre eigenen Wünsche, um ihr eigenes Interesse. Dafür waren sie bereit zu streiten und zu kämpfen, anstatt Gott darum zu bitten und auf seine Antwort zu warten. Genau das sagt Jakobus hier auch. Ihr streitet, Vers 2, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet und es in euren, schon wieder Lüsten, in euren Lüsten, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also wenn sie dann beteten, beteten sie mit einer falschen Herzenshaltung. Ganz klar, die Gläubigen, denen er hier schreibt, sind auch wieder ein Negativbeispiel für uns. Aber so kann es sein. Und wir sehen hier die Ursache, die Begierden, die Wünsche in ihren Herzen. Eine weitere Ursache für die Konflikte nennt Jakobus dann in Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Weltlichkeit. Weltlichkeit ist noch ein weiterer Grund, noch ein weiterer Anlass für Konflikte. Und ihr Lieben, auch wenn wir so nicht sind wie diese Gläubigen, denen Jakobus hier schreibt, gibt es doch einiges, was wir daraus lernen können. Oder zumindest diese Aufforderung, die wir hier sehen, die wir hier hören von Jakobus so eindringlich, dass wir auf unsere Herzen und unsere Herzenshaltung achten sollen. So wie wir es vor ein paar Wochen von Richard gehört haben, von Richard Epp. Behüte dein Herz. Sprüche 4,23. Und dann noch ein weiterer Punkt. Die Ursache von Konflikten. Achte auf dein Herz. Beziehungsweise das war dieser Punkt. Jetzt der weitere Punkt. Jetzt geht es um das Gegenmittel gegen Konflikte. Also jetzt möchte uns Jakobus auch sagen, wie können wir dagegen ansteuern? Was können wir dagegen tun? Und seine Antwort ist, also das, was er uns hier wichtig machen möchte, ist, sei demütig. Natürlich, selbstverständlich sollen wir demütig sein. Mehr demütig, mehr und mehr. Denn unser Herr Jesus Christus ist der Inbegriff der Demut. Aber schauen wir, was Jakobus hier sagt. Vers 5. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt, in uns wohnen ließ? Die zweite Hälfte von Vers 5 ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Ich habe da mal in einer Predigt länger darüber geredet. Wahrscheinlich, was Jakobus wahrscheinlich hier macht, ist, er nimmt mehrere Bibelverse, hat mehrere Bibelverse aus dem Alten Testament im Kopf und fasst sie zusammen zu einem Zitat. Ich verstehe diesen Vers demnach so, dass es um den Heiligen Geist geht, der seit Anbeginn, seit wir errettet worden sind, in uns wohnt. und der sich nach uns und nach unserer Hingabe sehnt. Eifersüchtig sehnt, wie es hier heißt. Und dann im nächsten Vers zitiert Jakobus dann nochmal aus dem Alten Testament. Hier kennen wir die Quelle, es ist Sprüche 4, 34, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Den Hochmütigen, den Stolzen widersteht Gott. Das Wort, das er hier gebraucht, bedeutet, er kämpft gegen sie. Also Gott kämpft gegen uns, wenn wir hochmütig sind. Aber den Demütigen, den gibt er größere Gnade. Größere ist das Wort mega. Den Demütigen gibt Gott mega Gnade. Was für eine wunderbare Verheißung, was für eine wunderbare Motivation für uns, auch weiter an der Demut zu arbeiten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Lieben, ich glaube, Demut fällt keinem von uns leicht, oder? Oder wer jetzt sagen würde, ja, ich bin so demütig. Warum fällt uns Demut so schwer? Ich denke, es ist einfach nicht in unserer Natur. Es hat auch was mit Unterordnung zu tun. Unterordnung unter Gott, unter andere. Und es fällt uns einfach nicht leicht. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass keiner von uns jemals demütig ist. Ich weiß, ihr seid sehr demütig, ihr arbeitet an der Demut. Aber wir müssen auch einfach auch für uns zugestehen, dass Demut nicht automatisch kommt. Denn Demut ist ja ganz klar eine Frucht des Geistes. Es ist der Geist, der sie in uns bewirkt. Echte Demut kommt als Frucht des Heiligen Geistes durch eine enge Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, wie jede andere Frucht des Geistes auch. Aus Zeitgründen lese ich die nächsten Verse nur vor, ab Vers 7, aber sie sind dennoch sehr, sehr hilfreich in diesem Zusammenhang. Was können wir tun? Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel weiter im Zusammenhang von Konflikten. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das sind hier in wirklich kurz aufeinanderfolgend drei Wege zu mehr Demut. Unterwerft euch nun Gott, naht euch Gott und er wird sich euch nahen und demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und so sehen wir hier einen wichtigen Schritt zur Vermeidung von Konflikten. Ich lese ab Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Jakobus Anordnung ist ganz klar. Redet nicht schlecht über eure Geschwister und verurteilt einander nicht. Also richtet, verurteilt, beurteilt, richtet nicht. Dabei geht es um die Beweggründe unserer Geschwister, also das, was jemand im Herzen, was seine Motivation ist, was er im Herzen glaubt und was ihn bewegt. Denn keiner von uns kann das Herz richten. Wir können nicht sehen, was im Herzen des anderen ist. Das kann nur einer, das kann nur Gott. Er ist derjenige, der das Herz sieht. Ich finde es hilfreich und deswegen habe ich euch das Zitat mitgebracht, was John MacArthur an dieser Stelle sagt, damit man das einordnen kann, was Jakobus hier meint. Jakobus verbietet nicht, andere mit ihrer Sünde zu konfrontieren. was an anderer Stelle der Bibel sogar befohlen wird. Vielmehr verurteilt er unbedachte, abschätzige, kritisierende und verleumderische Anklagen gegen andere. Das ist es, worum es geht. Und damit verknüpft Jakobus nochmal seine Ermahnung in Kapitel 3, dass wir auf unsere Worte, auf unsere Zunge, auf das, was wir sagen, achten sollen. Wenn Jakobus hier von dem Gesetz spricht, verstehe ich das im Sinne von Jakobus 2, Vers 8. Ich lese es euch mal vor. Da ist nämlich die Rede von dem königlichen Gesetz. Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Ich denke, so ist es gemeint. Wenn wir schlecht über unsere Geschwister reden oder sogar über sie richten, dann verstoßen wir gegen das Gebot der Nächstenliebe. Und wir machen uns selbst zu Richtern. Dabei ist doch Gott der oberste Richter, der zu retten und zu verderben mag, wie es in Vers 12 in Jakobus 4 heißt. Und deshalb, rede nicht schlecht über deine Geschwister. Das ist also dieser wichtige Schritt zur Vermeidung von Konflikten, den wir hier von Jakobus sehen. Ihr Lieben, lasst uns also darauf achten, wie wir unseren Geschwistern gegenübertreten und mit ihnen reden. Vor allem, wenn sie nicht anwesend sind. Denn wenn wir sie richten und kritisieren, dann tun wir etwas, was eigentlich nur Gott zusteht. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten, deinen Nächsten richtest? Genau so entstehen Kriege und Streitigkeiten unter Gläubigen. Und die wollen wir ja unbedingt vermeiden. Denn wir sollen ja Friedensstifter sein. Denn das ist der erklärte Wunsch unseres Herrn Jesus Christus, unsere Einigkeit. Das hat er im Gebet an seinen Vater kurz vor seinem Tod erwähnt und gesagt und geäußert. Wir haben die Aufgabe, Konflikte zu vermeiden und uns ganz aktiv als Friedensstifter zu betätigen. Die Frage ist, was ist deine Rolle als Friedensstifter in deiner Familie und in der Gemeinde? Einen letzten kurzen Vers noch, Sprüche 12, Vers 20. Die zum Frieden raten, haben Freude. Lasst uns das tun. Lasst uns einander zum Frieden raten und diese Freude erfahren, die daraus entsteht. Lasst uns Friedensstifter sein. Wunderbarer Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, Vater. Ich danke dir für das Beispiel deines Sohnes Jesus Christus, der Friedefürst war, der so sehr möchte, der sich wünscht, der für uns betet, dass wir Einigkeit haben untereinander. Vater, dass wir in der richtigen Art und Weise miteinander umgehen, auf unsere Worte achten, mehr und mehr demütig werden und somit die gleiche Gesinnung wie unser Herr Jesus Christus haben, eine demütige Gesinnung. Vater, ich danke dir sehr, so sehr für deine vielen Aussagen zu diesem Thema, deine vielen Ermutigungen. Auch die Negativbeispiele, von denen wir lernen können. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Geist, der uns hilft, in all diesen Bereichen zu wachsen. In der Liebe, in der Langmut, im Frieden, in der Sanftmut, in der Geduld. Vater, wir danken dir dafür, dass du unser wunderbarer Gott bist, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der in unseren Herzen wohnt und uns die Kraft gibt, um diese Dinge zu tun, um deinem Wort zu gehorchen. Um mehr und mehr in der Jesus-Ähnlichkeit zu wachsen. Und dafür lobe und preise ich dich und danke dir in Jesu Namen. Amen.